Kinder lieben Geschichten. Ich glaube, Erwachsene auch. Der Unterschied ist, dass Kinder nicht immer den Unterschied zwischen Geschichte und Realität so auseinanderkriegen. Geschichten können für sie sehr real werden. Und als Erwachsener lernt man später irgendwann, ja, Geschichten, die wollen eine Botschaft transportieren, aber man muss finden, was die Pointe ist und nicht so auf die Details gucken. Auch eine kleine Geschichte. Zwei Personen sitzen irgendwo auf einer Bank im Wald und unterhalten sich. Der eine ist offensichtlich ein Wanderer, der andere ist Jesus. Der junge Mann fragt Jesus, und das ist eine Frage, die könnten wir ihm genauso gut stellen: Warum lässt du zu, dass all diese schrecklichen Dinge hier geschehen, so wie Hungersnöte, Kriege, Obdachlosigkeit, Krankheit, Leid? Die Frage könnte jeder von uns stellen. Die habe ich auch oft. Jesus wendet sich ihm zu und gibt ihm die Antwort: Gut, dass du das ansprichst. Dasselbe wollte ich dich gerade fragen. Bei uns hat schon längst geklingelt, was diese Geschichte sagen will. Jeder versteht, welche kleine Wahrheit dahinter steckt. Nämlich, dass Gott nicht für all das Böse hier auf der Erde verantwortlich zu machen ist, sondern dass wir Menschen selbst es sind. Wir sind die Täter, die aus unserer Angst heraus Hass verbreiten und Kriege anfangen. Wir sind es, die folglich auch all das Böse verhindern könnten, angefangen zu Hause bei uns in der Familie. Nur eine Geschichte, aber ich glaube, diese kleine Geschichte, die könnte eigentlich auch in der Bibel stehen, wenn nicht man vor 2000 Jahren aufgehört hätte, die Bibel fortzuschreiben. Weil sie sagt uns eine Wahrheit über Gott. Warum darf ich das so frech behaupten? Weil es in der Bibel viele ähnlich konstruierte Geschichten gibt, die sich so, wie sie erzählt werden, das merkt man auch beim Lesen, gar nicht abgespielt haben können, sondern eine wichtige Erkenntnis an uns Menschen weitergeben wollen. Erkenntnisse über Gott und seine Beziehung zu uns. Wenn Jesus solche Geschichten im Neuen Testament erzählt hat, dann nannte man das immer Gleichnisse. Ganz anders im Alten Testament, da stand nicht immer dabei, das ist jetzt ein Gleichnis oder eine Geschichte. Im Alten Testament, zu der Zeit, wo das entstanden ist, da ging man davon aus, dass jeder Mensch von selbst den Unterschied zwischen Geschichte und Realität erkennt. Solche Erzählungen waren nämlich damals die übliche Art, wie unsere Vorfahren ihre Reflexionen und Gedanken über Gott für die folgende Generation weitergegeben haben. Damals konnte nämlich noch niemand lesen und schreiben, und Aufzeichnungsmöglichkeiten wie Bücher, Tonbandgeräte, Handys, Sticks, die waren noch nicht erfunden. Und darum benutzte man Geschichten, um das, was man über Gott erkannt hatte, an die folgende Generation weiterzugeben. Andi Werder hat vor 4 Wochen, glaube ich, war das, im letzten Familiengottesdienst schon so ein Beispiel von so einer Geschichte gebracht und erklärt: Turmbau zu Babel. Auch die Geschichte über die Sintflut entstand auf eine ähnliche Weise und steht zusammen mit all den anderen Geschichten, den sogenannten Urgeschichten, ganz am Anfang der Bibel, bevor es losgeht mit den ganzen Erzählungen über Abraham und das Volk Israel. In der Theologie ist man sich darüber einig, dass diese Glaubenserkenntnisse, die in diesen Geschichten ausgedrückt werden und die in den ersten 11 Kapiteln der Bibel zusammengefasst wurden, keine historischen Dokumentationen sind, sondern in Geschichten verpackte Ergebnisse theologischer Reflexionen. Jeder Bibelleser sollte also wissen, dass die ersten 11 Kapitel seiner Bibel keine realen Ereignisse wiedergeben wollen, sondern die in Geschichten verpackten Erkenntnisse der Menschen damals über Gott uns vermitteln wollen. Zu dieser Art von Literatur gehört nebenbei gesagt auch die Erzählung von Hiob und Jona. Dass es sich in diesen Geschichten nicht um historische Ereignisse handelt, erkennt man nicht nur daran, dass diese Texte keine Orts- und historischen Zeitangaben machen, wie viele anderen Erzählungen über Abraham. Da steht immer zur Zeit des Königs sowieso und. Man kann das einordnen geschichtlich, aber in diesen Geschichten kommen solche Daten nicht vor. Nicht nur daran kann man diese Geschichten erkennen, sondern auch daran, dass sie teilweise Details enthalten, die aus unserem heutigen Wissen physikalisch völlig absurd sind. Und die, was auch wieder typisch für die Bibel ist, eine symbolische Bedeutung haben. Darum stehen sie in dieser Geschichte. Und es ist für uns wichtig, bei diesen Geschichten diese Symbole richtig zu deuten und zu verstehen, was sie uns über Gott sagen wollen. Wir lesen zum Beispiel in der Bibel, wenn wir die Geschichte, die wir heute hier so frei erzählt gehört haben, Gott bereute die Schöpfung und dass er die Menschen gemacht hat, weil die Menschen so böse geworden sind. Und plötzlich, da will er gnädig sein, nur weil in ihm der Geruch des Brandopfers von Noah gefällt. Spätestens da muss man doch anfangen zu denken, kann sich Gott nicht entscheiden oder habe ich was falsch verstanden? Ich muss nicht erwähnen, dass ein strafender Gott, ein Gott, der die Menschheit bestraft, weil sie böse ist, überhaupt nicht zu dem liebenden Vater passt, den Jesus verkündigt hat. Das heißt, da würde es eine riesen Diskrepanz geben. Die Wahrscheinlichkeit ist also am größten, hier verstehe ich was falsch, nicht Gott macht was falsch. Plötzlich taucht ganz viel Wasser auf. Im biblischen Text steht, ich hoffe, dass ich die richtige Folie habe, Wasser sprudelt aus allen Tiefen der Erde und Urquellen. Dabei wissen wir definitiv heutzutage, dass unter der Erde solche Wassermassen gar nicht existieren, sondern dass wir unter uns glühende Lava haben. Aber so steht es in der Bibel. Wasser strömt hervor. Da steht auch, die Fenster im Himmel öffnen sich und ließen immense Wasserfluten herabströmen. Dahinter steckt ein antikes Bild, dass nämlich der Himmel, nicht so wie wir es heute wissen, das Universum widerspiegelt, sondern dass da eine große Glocke ist über der Erde. Und wenn es regnet, dann werden da Klappen aufgemacht und der Regen purzelt runter. Und dahinter ist endlos viel Wasser. Das war die Vorstellung damals. Und darum wird das in dieser Geschichte so erzählt. Die Fenster im Himmel öffnen sich, ließen immense Wasserfluten herabströmen. Wir wissen heute, wie Regen entsteht, dass nämlich Wasser verdunstet und dann irgendwo anders wieder herabfällt. Nur mal für die, die so ein bisschen wissenschaftlich auch unter uns denken, wenn das so, wie es geschildert wird hier, wahr wäre, dann würde das bedeuten, dass eine Wassermasse um diese Erde entstanden wäre, innerhalb von diesen paar Tagen, die alle Berge bedeckt hat. Das würde rechnerisch bedeuten, dass diese Masse 4,02 Trilliarden Tonnen wiegen würde, vom Gewicht her. Um so viel wäre die Erde ganz plötzlich schwerer geworden. Und ich habe mal einen Wissenschaftler das für mich mal ausrechnen lassen. Und das wäre eine Zahl, können wir uns gar nicht vorstellen, mit 14 Nullen, so viel Tonnen, würde die Erde schwerer geworden. Und der hat gesagt, wenn die Erde wirklich so viel schwerer werden würde, dann würde sie unbedingt aus der aus der Umlaufbahn um die Sonne herausfliegen. Die würde dann nicht mehr so weiter kreisen können. Nur mal so als kleiner Denkanstoß aus wissenschaftlicher Sicht. Wer sich nur auf die utopischen Details so einer Geschichte konzentriert und sich davon faszinieren lässt, dem geht oft die eigentliche Botschaft, die dahinter steckt, verloren. Und darum die Frage hier: Was ist also die Botschaft der Geschichte von Noah? Was will sie uns eigentlich sagen? Will sie nur sagen, dass es eine sensationelle Naturkatastrophe gegeben hat? Will sie uns sagen, dass Gott seine Meinung geändert hat über die Menschen, nur weil ihm das Brandopfer von Noah so gut gefallen hat? Ich finde das irgendwie lächerlich. Nein, in dieser Geschichte geht es nicht um einen Gesinneswandel Gottes, sondern um einen Gesinnungswandel bei den Menschen. Das will die Geschichte wiedergeben. Die Geschichte erzählt, dass die Menschen anfänglich immer gedacht haben, Katastrophen sind die Strafe Gottes für die Sünde der Menschen. Und solche Menschen gibt es heute auch noch, die so denken. Immer wenn was katastrophal daneben geht, dann denken sie darüber nach, kann es sein, dass Gott mich bestrafen will? Aber schon damals, und das will uns die Noah-Geschichte deutlich machen, wurde den Menschen klar, dass Gott in Wirklichkeit ein liebender, gnädiger und rettender Gott ist. Er steht bei Katastrophen. Und damit, dass jedem in Erinnerung bleibt, wurde auch die Geschichte vom Regenbogen hier eingefügt in die Geschichte, um daran zu erinnern, dass die Gnade Gottes seit Beginn der Schöpfung gleich geblieben ist. Gott war immer ein gnädiger Gott. Das heißt, der Regenbogen wurde nicht hier zur Zeit Noahs von Gott erschaffen, sondern den gab es schon so lange, wie es Regen und Sonne gibt, weil wir wissen heute, wie dieser Farbbogen entsteht. All diese Urgeschichten, die durch diese Geschichten uns Wahrheiten über Gott vermitteln wollen, sind auf dieselbe Weise entstanden. Auslöser war immer eine neue Erkenntnis über Gott und seine Beziehung zu uns Menschen. Ja, der Heilige Geist hat auch schon damals sehr aktiv die Menschen in die Wahrheit hineingeführt, nicht erst uns heute oder durch Jesus. Ich habe mit eigenen Augen die Höhlenmalerei in Frankreich gesehen und dort waren Bilder, die mir gezeigt haben, dass die Höhlenbewohner schon lange vor Abraham, diese Zeichnungen sind schon älter, Erkenntnisse darüber hatten, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und ich fragte mich immer, woher wissen die das, wenn nicht der Heilige Geist Gottes ihnen das offenbart hat? Solche Erkenntnisse wurden früher entweder in Malereien oder in Geschichten verpackt, um sie zu überliefern. Als Vorbilder für solche Geschichten wurden oft sehr einprägsame Naturereignisse genommen, die im kollektiven Gedächtnis der Menschen verankert waren. Um das einmal auf die Noah-Geschichte zuzuspitzen, zeitlich und aus wissenschaftlicher Sicht war die Vorlage für die Noahs Geschichte vermutlich der sogenannte Wassersturz am Bosporus. Schon in der Schule lernt jedes Kind, dass am Ende der letzten Eiszeit immense Gletscher abgeschmolzen sind und dadurch der Wasserspiegel der Weltmeere gewaltig angestiegen ist. Man vermutet um die 130 Meter weltweit auf dem ganzen Globus. 8% der globalen Landfläche wurde dabei überspült. Am Bosporus, das ist die Meeresenge zwischen Europa und Asien, da wo die Türkei heute ist, brach dadurch, und das kann man wissenschaftlich nachweisen, der natürliche Damm zwischen dem Mittelmeer und dem Schwarzen Meer. Die daraus folgende Sturzflut ergoss sich mit der 200-fachen Wucht der Niagarafälle aus dem Mittelmeer in das Schwarze Meer, welches vorher ein kleiner Binnensee war, ungefähr 150 Meter vom Spiegel niedriger als heute. Praktisch heißt das, in kürzester Zeit verschwanden rund 100.000 Quadratkilometer Ackerland in den Fluten, mehr als die doppelte Fläche der Schweiz. Die Anwohner flüchteten in Panik oder ertranken. Den Bauern, die die Ufer des ursprünglichen Schwarzen Meeres beackerten, musste es vorgekommen sein, als hätte der Himmel alle Schleusen geöffnet. Belege für diese Vermutung liefern die Geologen Pittman und Ryan. Sie fanden auf dem Grund des Schwarzen Meeres sowohl Süßwassermuscheln als auch Salzwassermuscheln und folgerten daraus, dass irgendwann mal eine große Salzwassermenge in dieses Süßwasser eingeströmt sein müsste. Ähnliche Erkenntnisse liefert der Unterwasserarchäologe Robert Ballard. Er entdeckte 2004, das ist noch gar nicht so lange her, mit einem U-Boot die ehemaligen Küstenlinie des ursprünglichen Schwarzen Meeres, und zwar 170 Meter unter der jetzigen Wasserfläche. 2005 stieß sein ferngesteuertes U-Boot sogar auf die Überreste steinzeitlicher Siedlungen. Und was für mich an der Stelle witzig ist, für die Istanbuler Zeitung Hurriyet stand seitdem fest, dass Noah ein Türke war, weil man daraus geschlossen hat, dass diese Siedlung, die man gefunden hat, das Dorf war, wo Noah wahrscheinlich gewohnt hat. Dieses wissenschaftlich dokumentierte Naturereignis war vermutlich die Vorlage für die Geschichte und vermittelt uns die Botschaft, dass Katastrophen keine Strafe Gottes sind. Im Gegenteil, Gott erweist sich immer als Retter in den Katastrophen. Die naive Frage, ob so wie es in der Bibel steht, von allen Tieren der Welt, auch aus Südamerika und Australien, noch schnell alle in Noahs Arche geklettert sind, das beantwortet die geografische Entfernung und Lage dieser Kontinente. Es gibt heutzutage 1,8 Millionen bekannte Arten. Und wenn die alle da reingekrochen sein sollen, dann frage ich mich, warum hätte Gott das gemacht? Entscheidend für unseren Glauben sind nicht die sensationalen Details dieser Katastrophe, sondern die Botschaft, die hinter dieser Geschichte steckt. Und die lautet: Der Schöpfer dieser Welt ist schon immer und nicht erst seit dem Kommen Jesu ein liebender, gnädiger und den Menschen zugewandter Gott. Gegenteilige Erfahrungen und Darstellungen, selbst dann, wenn sie in Geschichten im Alten Testament teilweise verpackt sind, beruhen immer auf menschlichen Missverständnissen und Fehlinterpretationen. Die Bibel ist, Gott sei Dank, ein ehrliches Buch, welches auch diese Irrtümer und Fehleinschätzungen der Menschen nicht verschweigt. Nur wir müssen darauf achten, dass wir an der Stelle wirklich differenzieren. Gott hatte nie die Absicht, von Anfang der Schöpfung an, uns für unsere Fehler oder unsere Dummheiten zu bestrafen, sondern es war immer sein Herzenswunsch, zu retten und das Kaputte heil zu machen. Wer ihm vertraut, der soll leben, und er will ihm ein ewig liebender Vater sein. Das ist die Botschaft. Mit dieser Botschaft ist auch Jesus zu uns in die Welt gekommen. Das heißt, die Botschaft der Geschichte Noahs ist völlig in Einklang mit dem, was Jesus auch verkündigt hat. Sie ist uralt, diese Botschaft, von Anfang der Schöpfung an, und darum auch der Regenbogen als Zeichen dafür. Die Schlagersängerin Kerstin Ott, die fragte in einem ihrer bekanntesten Schlager einmal: Hast du schon mal einen Regenbogen in Schwarz-Weiß gesehen? Gibt es nicht, dann ist es kein Regenbogen. Warum? Weil Gott kein Schwarz-Weiß-Maler ist. Und genauso wenig wie Gottes Liebe durch unser Schwarz-Weiß-Denken, das wir auch in unserem Glaubensleben oft haben, ne? Entweder gut oder böse, von Gott geliebt sündig. Dieses Schwarz-Weiß-Denken, das passt nicht zum Regenbogen. Gott liebt die bunte Vielfalt, sonst hätte er sie nicht so geschaffen. Er liebt auch jene Menschen, die wir abwertend oder verurteilend betrachten. Seine Liebe beschränkt sich nicht nur auf die, die fromme Regeln einhalten oder nach bestimmten Idealen leben, sondern gerade die Schwachen und die Versager, die berühren sein Herz. Er will die Verletzten und die mit Schmerzen in seine Arme schließen. Und das bedeutet für uns als seine Kinder, dass wir diese Botschaft der Noah-Geschichte wieder als Motivation verstehen sollten, genau wie unser Schöpfer, nicht nur zu verurteilen oder zu richten oder in bestimmte Kategorien zu packen, sondern einfach zu lieben, zu helfen, zu trösten, Neues zu schaffen. Vergeben, wertschätzen. Ganz im Sinne von dem Lied auch, das Kerstin Ott sang, da heißt es zum Beispiel: Kommt, lasst uns die Welt bemalen mit Regenbogenfarben. Wenn wir die Geschichte von Noah verstanden haben, dann gehen wir in unserem Leben raus und schaffen die Botschaft des Regenbogens und lieben und trösten und tragen, so wie Gott es auch mit uns macht. Das ist die Botschaft.